Gewerbegebiete, das sind ja so die Maschinenräume der Stadt. Also hier wird irgendwie lokales Wirtschaften praktiziert. Hier passiert Wertschöpfung, lokale Wertschöpfung. Also wenn man in die Zukunft schaut, dann ist halt die Frage, gerade diese Maschinenräume der Stadt, wie sind die aufgestellt und können die langfristig eine Stadt auch am Laufen halten, wenn Lieferketten eben nicht so funktionieren, wie sie sollten oder wenn es Krisen gibt, die wir ja gerade zuhauf auch erleben. Also insofern auch ein Ort sozialer Stabilität letztendlich.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Lange Zeit lagen Gewerbegebiete gedanklich am Rand der Stadt. Funktional, monostrukturiert, laut, nicht besonders schön und vor allem getrennt vom Wohnen. Dabei erzählt gerade das Arbeiten sehr viel darüber, wie lebendig eine Stadt wirklich ist. Denn Stadt entsteht nicht nur dort, wo Menschen wohnen, einkaufen oder ihre Freizeit verbringen. Stadt entsteht auch dort, wo produziert, repariert, gegründet, experimentiert und zusammengearbeitet wird. Genau hier beginnt ein spannender Perspektivwechsel. Die Frage ist also nicht mehr nur, wo bringen wir Gewerbe unter, sondern wie kann Arbeiten dazu beitragen, Stadt lebendiger, vielfältiger und resilienter zu machen? Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Verena Hermelingmeier. Sie ist Transformationsforscherin und beschäftigt sich mit nachhaltiger Wirtschafts- und Stadtentwicklung. Sie begleitet die Entwicklung des Gewerbehofs Marwerk in Bonn und hat unter anderem mit dem Wandelwerk Köln gezeigt, wie aus Zwischennutzungen echte Zukunftslabore entstehen können. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hermelingmeier.
Hallo, Frau de Boer.
Als ich mir Ihren Lebenslauf durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass Sie sich ja weniger für fertige Lösungen als für Veränderungen interessieren. Deshalb gleich am Anfang meine Frage, was macht eigentlich eine Transformationsforscherin?
Also ich würde sagen, ich beschäftige mich eben nicht mit Zuständen, sondern eher mit Übergängen. Also wie kommt es, dass sich Gesellschaften von einem zum anderen bewegen? Wann verändern sich Dinge? Was sind auch vielleicht die Knackpunkte, an denen dann wirklich Veränderung passiert? Und dabei interessieren mich eben ganze Systeme. Also wie verändert sich Stadt? Wie verändert sich Wirtschaften in der Stadt? Wie verändern sich Organisationen? Und dabei ist Transformation eben immer kein Masterplan, sondern ein Prozess. Also ein wirklich auch langfristiger Prozess meistens, wo man dann genau hinschauen muss, wo die kleinen Dinge passieren, die diesen Prozess eben auch beschreibbar machen. Und da geht es eben vor allem um Rahmenbedingungen, um Allianzen, um Muträume, die in diesem Prozess entstehen. Und da bin ich eben häufig als Übersetzerin oder vielleicht auch Brückenbauerin zwischen ganz verschiedenen Akteuren aktiv. Und das ist zwischen Wissenschaft, zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Politik. Da irgendwo bewege ich mich dazwischen.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, wie sieht Ihr normaler Arbeitsalltag aus? Also Sie forschen ja und Sie sind aber auch in der Praxis tätig. Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, in der Transformationsforschung sprechen wir auch von transformativer Forschung als wirklich Mittel des Forschens. Und das bedeutet, wir gehen eben aktiv in die Praxis und verstehen uns auch als Praxisakteure. Also deswegen würde ich mich als Transformationsforschende gar nicht so abgrenzen zwischen ich mache Forschung und ich mache Praxis, sondern so ein bisschen auch, das verschwimmt ganz stark bei mir und ich bin irgendwie eine praktizierende Forscherin, die dann eben häufig natürlich trotzdem so dieses Zurückziehen in die Forschung und als Reflexionsraum Forschungstools nutzen und in der Praxis auch teilweise wirklich mit sehr konkreten praktischen Herausforderungen auseinandersetzen. Das ist dann vielleicht nicht immer Forschung, aber ganz viel verschwimmt auch an der Schnittstelle. Und gerade das macht für mich dann Transformationsforschung oder eben in dem Fall transformative Forschung auch aus.
Ja, interessant, diese Schnittstelle. Wie sieht es denn aus, wenn Sie so privat durch eine Stadt gehen? Schauen Sie sich denn nur Gewerbegebiete an oder worauf achten Sie?
Nee, tatsächlich, also was mich total interessiert, sind produktive Orte. Gar nicht unbedingt im Sinne von, wo wird jetzt wirklich etwas produziert. Das auch, aber eben auch, wo passiert etwas jenseits vielleicht auch einfach von Konsum, ne? Also wo halten sich Menschen nicht nur auf, sondern wo kommen sie produktiv zusammen? Wo werden sie gestalterisch aktiv? Welche Orte entfalten in der Stadt auch Anziehungskraft? Ne? Wo sind die Orte, wo Menschen eben hinströmen, weil sie da vielleicht aktiv werden können? Und gibt es eine gesunde Mischung von Nutzung oder wirken manche Stadtteile sehr monokulturell? Und natürlich letztlich auch, wie grün ist die Stadt? Das finde ich immer auch wichtig.
Okay, also da, wo aktiv gestaltet wird, das ist Ihr Fokus in der Stadt, also nicht nur Gewerbegebiete, aber trotzdem spielen die ja eine wichtige Rolle, wenn man an die Zukunft der Arbeit denkt. Welche Rolle spielen denn Gewerbegebiete, wenn man so für die nachhaltige Stadtentwicklung? Gibt es da eine Entwicklung, einen Trend, den Sie beschreiben können?
Ja, ich würde sagen, also heute zumindest ist es noch so, dass Gewerbegebiete, die ja auch häufig reine Gewerbegebiete, vielleicht noch Mischnutzung sind oder gemischte Gebiete, die aber vor allem Gewerbe beinhalten, das sind ja so die Maschinenräume der Stadt. Also hier wird irgendwie lokales Wirtschaften praktiziert. Hier passiert Wertschöpfung, lokale Wertschöpfung, vielleicht aber auch Innovation, wenn man genau hinschaut, oder das ist eben das Wünschenswerte. Sie sind ein großer Hebel für Kreislaufwirtschaft, weil eben Produktivorte ja sehr nah beieinander liegen und möglicherweise Ressourcen geteilt werden können, Energien gebündelt werden können. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sind auch letztlich Ort der lokalen Resilienz. Also wenn man in die Zukunft schaut, dann ist halt die Frage, gerade diese Maschinenräume der Stadt, wie sind die aufgestellt und können die langfristig eine Stadt auch am Laufen halten, wenn Lieferketten eben nicht so funktionieren, wie sie sollten, oder wenn es Krisen gibt, die wir ja gerade zuhauf auch erleben. Also insofern auch ein Ort sozialer Stabilität letztendlich.
Die werden ja oft unterschätzt oder werden auch gerne mal als Störfaktor in der Stadtentwicklung wahrgenommen. Wie verändern die sich eigentlich, oder gibt es eine Entwicklung, dass die zukünftig eher Mittelpunkt der Entwicklung werden und eher so als Bestandteil der Entwicklung, nicht immer nur so, Gewerbe muss es ja auch geben, wie organisiert man das Gewerbe, wo kommt es hin? Die Gewerbegebiete stehen ja in allen Städten ziemlich unter Druck, weil man Produktion immer noch nicht richtig organisieren oder integrieren kann.
Ja, es gibt ja diese historische Trennung von Funktionen nach der Charta von Athen, und das ist eben bis heute etwas, was sich sehr stark im Stadtbild ja zeigt, wo ja, wie Sie in der Einleitung auch gesagt haben, zum Glück es auch schon in eine Richtung geht, dass das anders und neu gedacht wird, aber es ist auch nicht immer einfach, ne, weil Gewerbegebiete, so wie sie da stehen, sind eben sehr stark getrennt und irgendwie auch, ja, im Moment noch sehr unattraktiv für Menschen wahrgenommen, also sie sind irgendwie, oder die Negativbilder zumindest sind, da ist Lärm, da ist viel Verkehr, es ist versiegelt, es gibt keine Aufenthaltsqualität, warum sollte ich mich dort bewegen? Es ist vielleicht auch wirklich gar nicht so attraktiv zum Arbeiten, und da ist man sich allgemein, glaube ich, durchaus einig. Es ist nur schwer, diese Strukturen, diese harte Infrastruktur dann wirklich auch aufzubrechen. Und wenn man jetzt Gewerbequartiere wirklich neu denkt und von vornherein denkt, dann eben diese Integration natürlich von Anfang an stark mitzudenken, ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und dann eben aber auch die Frage, wie kann man bestehende Gewerbegebiete in so eine Richtung lenken? Kann man da eben nach und nach Wohnen doch integrieren, oder kann man zumindest lebendige Orte schaffen, die eine Aufenthaltsqualität in diesen Quartieren ermöglichen und dann dadurch auch Gewerbegebiete wieder mehr in die Stadt sozusagen reinholen?
Ja, wir kommen ja nachher nochmal auf Ihre Beispiele, auf das Marwijk und über das Beispiel in Köln. Aber Sie haben es gerade schon angedeutet, dass eben auch die Unternehmensnetzwerke wichtig sind, wenn man Gewerbegebiete neu denkt. Wie entstehen diese eigentlich?
Also da sind für mich Orte, also wirklich physische Orte, ganz, ganz wichtig, weil es irgendwie Anlaufstellen braucht. Und das ist nicht immer so, dass ein Netzwerk auch bedeutet, die müssen jetzt an einem Ort sich auch alle befinden, aber irgendwie Anlaufstellen, wo man sich persönlich trifft, wo es auch einen Grund gibt, in den Austausch zu gehen. Es braucht auf jeden Fall irgendeine Form von Moderation, und es braucht die Leute, die darin auch wirklich aktiv sind, die Vorreiter sind, die das wollen und voranbringen. Also da nicht unbedingt nur eigentlich ganz wichtig, dass es nicht nur eine externe Moderation gibt, die sagt, so, ich versuche hier mal die Unternehmen zusammenzubringen, sondern eben auch die Unternehmen selbst, die sagen, das ist total wichtig und wir wollen auch in den Austausch treten, und dass sich dann da irgendwann eine Eigendynamik entwickelt. Also diese Komponenten, glaube ich, sind extrem essentiell. Aber ja, genau, also eigentlich eine Mischung aus einer guten Moderation des Ganzen und aber auch denjenigen, die von unten sagen, so, wir wollen in diesen Austausch gehen, das ist uns wichtig.
Okay, also es braucht einen guten Ort, es braucht eine gute Moderation, und dann entstehen vielleicht diese Unternehmensnetzwerke. Aber das ist auch kein Selbstgänger, ne?
Nee,
das
genau, absolut nicht.
Braucht wahrscheinlich so Menschen wie Sie, die dann diese Orte sehen und sagen, hey, das ist ein guter Ort, da schauen wir uns mal an, was links und rechts passiert, und fangen dann an, mit dieser Brille so einen Ort zu entwickeln.
Ja, und wie gesagt, da braucht es auch wirklich diejenigen, also die Macher vor Ort, die sagen, da gehen wir mit, weil das wichtig ist.
Aber in einem neuen Gewerbegebiet, ich habe gerade so ein eigenes vor Augen, in einem unserer Quartiere, da gibt's ja nicht unmittelbar diese Macher vor Ort. Wie kommen die denn dahin?
Ich glaube, da ist wiederum diese Anziehungskraft des Ortes entscheidend, ne? Also warum ist es für mich als eben Person, die sich einbringen will, die gestalterisch aktiv werden will oder die so einen Ort mitgestalten will, da attraktiv hinzugehen, ne? Also was zieht mich da an? Was kann ich da auch mitgestalten? Also sind da irgendwelche Freiräume und Möglichkeitsräume, sich mit da zu entfalten und Ideen einzubringen und sowas? Oder ist das Nest bereitet und man lässt sich dort noch nieder und hat da seinen Firmensitz? Und ich glaube, letzteres ist da sehr kontraproduktiv.
Aha, also wir haben viele Möglichkeitsräume und beginnen auch gerade die Entwicklung. Das hört sich ja vielversprechend an. Sie sind ja schon lange unterwegs in diesem Thema. Kennen Sie eigentlich Gewerbequartiere, die, wo Sie denken, ach, das ist wirklich ein Best-Practice-Beispiel, da sollten wir alle hingehen und sich anschauen, wie Gewerbegebiete auch gut aussehen können und modern integriert werden. Kennen Sie solche Beispiele?
Ja, ich tue mich mit so Best-Practices immer so ein bisschen schwer, weil man eben auch Dinge dann überstülpt, die vielleicht an andere Orte gar nicht so genau in der Form passen, aber da gibt es schon das Beispiel der Produktionsort in Zürich zum Beispiel. Da wird das ja schon sehr stark vernetzt gedacht, dass da wirklich Produktionsflächen als Teil von anderen Quartieren entstehen, dass der urbane Produktion als Teil der Stadtidentität auch wirklich gedacht wird. Und da gibt es ja mehrere kleinere solcher Produktionsquartiere, die, finde ich, sehr spannend sind, die man da zum Beispiel als Beispiel nennen könnte.
In der gesamten Stadt Zürich oder bestimmte Orte in Zürich? Kennen Sie die zufällig? Weil wir sind ja auch immer gerne unterwegs.
Ja, das ist, glaube ich, die eine heißt Werkstatt Zürich. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Nee, genau, nicht die ganze Stadt an sich, sondern es gibt verschiedene Orte in Zürich, wo dann alte Fabrikgelände zum Beispiel umgenutzt wurden und als sehr lebendige Orte wiederbelebt wurden. Da gibt es natürlich auch in vielen anderen Städten tolle Beispiele, ne? Und das sind vielleicht nicht immer Gewerbegebiete im Ganzen, sondern das sind eher dann doch wieder irgendwas zwischen konkreten Orten, also Gewerbehöfen und aber auch größeren Gebieten, die so umgenutzt werden. Das ist natürlich auch die Frage, so ein bisschen Schnittstelle. Wann spricht man von einem ganzen Produktionsquartier zum Beispiel oder von einem Gewerbegebiet? Das ist ja eben klassischerweise belegt mit diesem, was wir vor Augen haben, wenn wir eben Gewerbegebiet hören, ne? Also da denke ich wirklich an das bestehende Gewerbegebiet, zum Beispiel in Bonn, wo wir mit dem Marwerk sitzen. Das ist für mich ein klassisches Gewerbegebiet und vielleicht sind diese neuen Orte auch gar nicht unbedingt als solche zu bezeichnen, sondern es sind wirklich neue Orte, Produktionsorte, produktive Orte, die gar nicht eben als klassisches Gewerbegebiet und deswegen auch nicht als Best Practice für ein Gewerbegebiet gelten können.
Ja, verstehe. Der Begriff urbane Produktion, der fällt ja häufig, wenn man denkt, Gewerbe entwickelt sich. Können Sie uns diesen Begriff mal an einem konkreten Beispiel erklären? Also häufig werden ja die Themen wie Schuster, Schneider, Scherenschleifer, sage ich mal, das sind ja aussterbende Berufe und aussterbende produktive Tätigkeiten, die man jetzt auch nicht mehr so in neuen Quartieren ansiedeln kann, weil es gibt sie in der klassischen Form nicht. Was verstehen Sie unter urbaner Produktion?
Also zunächst mal würde ich zustimmen, dass diese klassischen, was man vielleicht darunter zuerst verstehen würde, dass diese Modelle durchaus wahrscheinlich nicht mehr da im Fokus stehen werden, sondern eigentlich generell im weiteren Sinne die produktive Herstellung materieller Güter, aber auch das Produktivsein in der Stadt. Das umfasst für mich Handwerk generell, das umfasst aber auch Reparatur, was ja durchaus ein Trend ist, der auch mehr kommt oder den Renaissance erlebt, also den es natürlich schon gab, aber der jetzt wieder eine Renaissance erlebt. Dann das Thema Lebensmittelproduktion in der Stadt, das ist ja eher eins, das wirklich stark kommt, vertikale Lebensmittelproduktion und alles, was vielleicht tendenziell eher in Richtung technologisierte Produktion geht, weil natürlich auch in der Stadt häufig ist kein Platz für große Industrie oder industrielle Produktion, sondern es geht eher um kleine Serien, die aber wiederum durch neue Technologien auch möglich werden, auch einigermaßen wirtschaftlich möglich sind, dass man in kleinen Serienproduktionen in der Stadt produziert. Das Thema Kreisläufe, also in der Stadt Kreisläufe zu schließen, das ist auch urbane Produktion für mich oder Teil der urbanen Produktion. Und dann letztlich aber schon auch Themen wie Manufakturen, Möbelmanufakturen, also so eher designerische Tätigkeiten vielleicht. Aber auch da sind wir eher wieder bei einer kleinen Serie, ne? Tendenziell.
Also okay, dann meinen Sie eher so diese kleineren produktiven Tätigkeiten, aber nicht die Logistikbetriebe, diese Industrienutzung, die es ja auch gibt und die keiner haben will, aber die braucht man ja auch, um produktiv zu sein, um Wertschöpfung zu betreiben. Das ist keine urbane Produktion, sondern eher das andere. Reparatur, Herstellung, Lebensmittelproduktion, kleine Serien, das sind die kompatiblen Tätigkeiten für eine Stadt, für neue Quartiere?
Ja, wie Sie richtig sagen, Logistik ist natürlich nicht wegzudenken, wenn man über Produktion der Stadt spricht.
Weil immer irgendwie, Pakete bestellt.
Ja, immer Pakete bestellt ist das eine. Und wenn man eben das, was produziert wird, natürlich noch von A nach B schaffen muss, da gibt's ja tolle Beispiele von Lastenradlogistiken, die in der Stadt eben von A nach B, wo es eben nicht dann notwendig ist, dass große LKW durch die ganze Stadt fahren, sondern dass außerhalb der Stadt abgeladen wird und dann eben auf die letzte Meile mit Lastenrädern ausgetragen wird. Sowas finde ich zum Beispiel eine tolle Lösung, um den Stadtverkehr zu entlasten und eben Logistik natürlich nicht wegzudenken. Das ist natürlich, wäre ignorant, sondern Logistik auch da smart zu denken und auf die Stadt anzupassen.
Alternativ zu Gewerbegebieten gibt es ja auch häufiger Gewerbehöfe. Mhm. Also das sind Orte, die hergestellt werden, wo Unternehmen Platz finden. Welche Rolle spielen diese? Sind die gut? Sind die produktiv? Ist das die Zukunft von urbaner Produktion, sich an solchen Orten niederzulassen?
Ich glaube, auch da sind mir schon extrem unterschiedliche Definitionen begegnet oder Beispiele von Gewerbehöfen. Das kann von sehr klassisch einfach, wie wir eben davon gesprochen haben, einfach ein Ort, wo sich Unternehmen ansiedeln. Also es gibt einfach Gewerbeflächen, dort kann man sich ansiedeln und ansonsten gibt es keine größere Moderation oder ähnliches von einem Miteinander vor Ort. Also dann ist es doch wieder wie ein Gewerbegebiet im Kleinen. Und es gibt eben die Gewerbehöfe, die dazu da sind, wirklich Synergien zu entwickeln, eine Infrastruktur zu teilen, wo vielleicht auch durch ein Miteinander Gründungen eher befördert werden, vielleicht auch als Pufferzone zwischen Wohnen und eben dann wirklich ja stärkere Produktion oder emissionsvolleren Emissionen. Insofern glaube ich, dass Gewerbehöfe eine sehr wichtige Rolle spielen können. Es kommt auch da wieder darauf an, wie sie genau ausgestaltet werden.
Und wie sie moderiert und gemanagt werden,
genau.
Wahrscheinlich. Ne? Also
ja,
nur absolut. Eine Bereitstellung eines Gebäudes reicht da nicht aus, sondern da gibt am besten mehr die Flächen, die zur Verfügung stehen, die begrenzen auch zu teilen und gemeinsam zu nutzen.
Mhm, genau.
Wir entwickeln ja, wir haben das gerade indirekt angesprochen, Unternehmen, die Logistik als Inhalt haben, oder auch reine Gewerbestandorte. Überall spielt ja das Thema Mobilität eine Rolle. Und Mobilitätsthemen, die enden nicht an Wohngebieten, sondern die haben auch eine Auswirkung auf Gewerbestandorte. Was sind denn hier die zu lösenden Konflikte? Also man kann Gewerbegebiete ohne Transporter oder LKWs ja nicht organisieren. Die gehören ja irgendwie dazu. Aber gibt es, wenn man Mobilität denkt, da innovative Ansätze?
Da würde ich sagen, genau, also was sind die Konflikte? Das sind ja sowas wie, ne, der eben Lieferverkehr, der notwendig ist, versus Aufenthaltsqualität oder die Menschen, die im Gewerbegebiet arbeiten, die vielleicht auch auf einem, also erstens schnell und auch dann teilweise vielleicht wirklich auch mit dem Fahrrad oder ähnliches zur Arbeit kommen wollen gegenüber, ne, es ist irgendwie starke Belastung von Verkehr, von Lieferverkehr, LKW, wo man sich dann lieber nicht irgendwie als Fußgänger oder Fahrradfahrer bewegen will oder wo man dann im Stau steht, um zur Arbeit zu kommen. Also da Flächenkonkurrenz, dann auch das Thema Parkraum natürlich wie überall. Und Lösungen sind dann natürlich auch Sharing-Ansätze, jetzt für den Privaten, für die private Mobilität, auch in den Arealen durchaus, aber auch sowas wie Micro-Hubs für das Thema Logistik, Lastenrad, Logistik, wie ich eben schon mal sagte, also dass man da versucht, da, wo großer Lieferverkehr notwendig ist, und das ist nun mal teilweise so, dass eben viel angeliefert werden muss, dass das dann aber auch, dass man dann schaut, bis wohin ist es notwendig und ab wo kann man auf kleinere Lösungen umsteigen. Wenn wir jetzt in Bonn sind, ist so eine sehr spezielle Situation, dass da gerade eine der drei großen Autobrücken über den Rhein gesperrt ist und das stellt die Stadt vor enorme Herausforderungen. Also jetzt ist wirklich gerade die große Frage, wie kommt man gerade von der rechten auf die linke und andersrum Rheinseite? Und da steigen tatsächlich viele Handwerker gerade auf Lastenräder zum Beispiel um, wenn sie irgendwie können, dass sie versuchen eben zu gucken, was muss in größeren Chargen geliefert werden, was können wir in kleinen Mengen hin und her transportieren. Von unserem Firmenstandort zu unserer Baustelle zum Beispiel fahren wir jetzt mit Rädern, weil es ist überhaupt nicht anders machbar. Also da, wenn es dann notwendig wird, dann ist da irgendwie auch ein Umdenken sehr schnell auf einmal möglich. Und der Druck ist da gerade sehr hoch. Aber da, ja, genau, also diese auch da smarte Integration von verschiedenen Mobilitätslösungen, wie es ja auch im Wohngebiet oder generell in der Stadt schon viel gedacht wird, teilweise umgesetzt wird, noch nicht flächendeckend umgesetzt wird.
Aber letztendlich sagen Sie, da muss erst so ein gewisser Druck von außen sein, bevor die aufs Lastenrad umsteigen.
Ja, ich sagte ja zu Beginn, Transformationsprozesse sind oft langwierig, ne? Und wenn da nicht dieser sehr konkrete Impuls kommt, dann ist oft die Frage nach Komfort und geht doch nicht und wie sollen wir denn das transportieren und auf einmal geht es, ne? Also wenn dann auf einmal so eine Situation, das haben wir jetzt alle, das Beispiel haben wir zu Genüge durchgesprochen, aber in der Corona-Pandemie gelernt, dass auf einmal sehr schnell neue Lösungen möglich sind, wenn eben der Druck sehr hoch ist, ne? Also auch da so externe Impulse können durchaus helfen, auch mal eine Transformation zu beschleunigen. Die Frage ist, wie langfristig sie dann wirklich Bestand hat.
Aber wenn Sie so ein ganz neues Gewerbegebiet entwickeln würden, also Sie hätten jetzt die Aufgabe, ein neues Gewerbegebiet zu entwickeln, würden Sie ganz am Anfang sozusagen die Restriktionen oder die Chancen auch setzen und nicht hinterher anfangen, alles umzumodeln, oder?
Absolut. Also da die frühe Integration von diesen neuen Lösungen, da natürlich auch entsprechend, je nachdem, ob man schon Ankermieter hat, die natürlich entsprechend mitnehmen, das mit denen eben auch entwickeln, da wirklich Beteiligungsformate wählen, die sinnvoll sind, um die entsprechenden Parteien, die da nachher auch dann aktiv sein sollen, um die mitzunehmen. Aber da von Anfang an das zu integrieren, ist, glaube ich, ein absolutes Muss, um wirklich auch es anders zu machen als in den Bestandsquartieren.
Ja. Also das wären praktisch auch Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden, bevor sie dann auch einen Zuschlag für das Grundstück bekommen. Die können nicht sich bewerben mit 10 LKWs, sondern ihr könnt hier tätig werden, wenn ihr euch einlasst auf dieses Mobilitätskonzept und dadurch die und die Vorteile
habt. Ja, absolut.
Ja. Gute Idee.
Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Zusatz. Das sind die Vorteile, die ihr davon habt, ne? Also nicht nur Restriktionen, sondern wirklich, was kann das machen mit diesem Gebiet und was ist der Vorteil für euch? Ja, absolut.
Okay, dann schauen wir mal aber jetzt ein bisschen konkreter zu den in der Anmoderation genannten Beispielen. Einmal das Mahrwerk. Sie sagten ja, das ist ein Gewerbehof. Da würden wir gerne von Ihnen wissen, was das Besondere an dem Gebiet ist und auch, was Ihre eigene Rolle im Mahrwerk ist.
Ja.
Mahrwerk liegt ja in Bonn. Ich glaube, das kennt hier keiner in Hamburg.
Genau, das liegt in Bonn im Gewerbegebiet Beul Ost. Das ist das älteste Gewerbegebiet Bonns und ist ein alter Bauhof im Grunde mit ein paar Bestandsgebäuden, einem Bürogebäude, zwei alten Lagerhallen, einer alten Schlosserei und sehr viel Freifläche auch noch. Es sind insgesamt 12.000 Quadratmeter. Und dieses Gelände ist in Familienhand. Also ich bin geschäftsführende Gesellschafterin, bin gemeinsam mit meiner Schwester und meinen beiden Cousinen da Gesellschafterin. Das heißt, wir haben da dadurch, dass in der Familie gab es mal eine Bauunternehmung, die unser Opa gegründet hat, wurde dann irgendwann mal verkauft, ist auch in die Insolvenz gegangen und dann war die Frage, was passiert jetzt mit diesem Gewerbehof? Wir haben den tatsächlich dann geerbt, als meine Oma verstarb. Und es war die große Frage, was nun? Was macht man damit? Und gleichzeitig kam ich eben einerseits aus dieser Rolle der Transformationsforscherin und großem Interesse an Stadtentwicklung und hatte vorher, da komme ich dann gleich nochmal drauf, aber das Projekt Wandelwerk in Köln mit initiiert und begleitet. Und mit diesem Hintergrund habe ich dann gesagt, da könnte man doch einen super Ort aufbauen für, wir haben dann am Anfang war eher unser Leitbild nachhaltiges Wirtschaften, ein Ort für nachhaltiges Wirtschaften, für Transformation in der Wirtschaft. Und es hat sich dann auch ein Stück weiterentwickelt, eher zu nochmal weitergedacht, also wirklich ein Ort, an dem, ich hatte eben gesagt, Gewerbegebiete sind der Maschinenraum der Stadt und hier nochmal ein extra Motor, der ja transformatives Wirtschaften in die Stadt hineinträgt. Und das Besondere ist, das sehr prozessual auch angehen. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren da aktiv. Wir hatten auch mal den Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen hier entwickeln, wir schaffen jetzt hier Gewerbeflächen und holen dann die richtigen Unternehmen ran. Und das hat sich dann aus verschiedenen Gründen erstmal doch so entwickelt, dass wir gesagt haben, nee, Moment, 3 Schritte zurück, wir bauen jetzt hier nicht, sondern wir versuchen in den Bestandsgebäuden und auf den Außenflächen und mit dem, was wir haben, erst die Menschen ranzuholen und erst die entsprechenden Unternehmen und schauen dann gemeinsam, was es eigentlich braucht und wo wir hinwollen und geben dem Ganzen auch die entsprechende Zeit und haben jetzt inzwischen wirklich eine total schöne Gemeinschaft da vor Ort. Also das sind Handwerksbetriebe, das ist ein Physiker-Startup, das sind ganz verschiedene Akteure, ein Architekt, der sehr im Thema nachhaltiges Bauen unterwegs ist und die sind alle, haben sich eigentlich das war wirklich wie so ein Schneeball-Effekt. Deswegen sagte ich auch am Anfang, es braucht so die Vorreiter, die dann da auch ziehen. Da hat der erste einen Zimmermann, der gesagt hat, ich finde das hier total super. Ich glaube, das hat total Potenzial. Ich siedel mich jetzt hier an. Ich baue mir hier meine Außenwerkstatt auf die Fläche und ich hole irgendwie noch den einen Kumpel, der Schreiner, mit rein und ich kenne noch einen Dachdecker, der hat bestimmt Interesse. Und wir haben inzwischen da eine ganz bunte Mischung von Gewerken. Also wirklich urbane Produktion, die da vor Ort passiert und die sich aber auch sehr viel vernetzen, die miteinander im Austausch sind, die gemeinsam Projekte machen und die gemeinsam aber auch Lust haben, den Ort weiter mitzudenken. Also da auch super aktiv mit sind. Wir hatten jetzt gerade ganz schön, dass ich da gerade herkomme. Wir haben am Freitag einen gemeinsamen Bautag gemacht. Da haben sich alle den ganzen Tag Zeit genommen und haben auf der Außenfläche einen schönen Außenbereich, wir haben es den Dorfplatz genannt, einen Außenbereich gemeinsam gebaut, auf dem eben zukünftig kleinere Events stattfinden können, aber wo man sich auch einfach trifft zum Grillen, wo man eben gemeinsam, also wo man zusammenkommt als Gemeinschaft des Mahrwerks. Und das war für mich total, ja, augenöffnend, wie schön das ist, dass sich das jetzt so entwickelt hat, dass dann die Dynamik auch da ist, ne, dass alle sich beteiligen, dass der gemeinsam gebaut wird und dass dann auch direkt neue Termine gesucht werden, weil wir sind ja noch nicht fertig geworden, also müssen wir schnell weitermachen, damit wir unseren Dorfplatz fertig kriegen. Und das ist eigentlich das, da wo wir stehen, wir in die Zukunft blickend, soll auch dieses Außengelände entwickelt werden. Also wir haben durchaus Pläne, da auch zu bauen, aber weiterhin mit der Frage, wie können wir das vielleicht tatsächlich von innen heraus sich ja erwachsen lassen? Wie kann man die Leute auch daran beteiligen, vielleicht an so einer Entwicklung? Gibt es da genossenschaftliche Modelle oder Ähnliches? Also im Moment wirklich noch im Prozess begriffen und mit einer Vision, aber keinem klaren Fahrplan, wie wir da jetzt dieses Gelände dann in 3 Jahren entwickelt haben wollen.
Sie sind ja quasi dann die Managerin dieses Gewerbehofes, weil sie, Ihnen gehört das oder Ihrer Familie.
Genau.
Sie können dort gestalterisch tätig werden und haben alle Fäden in einer Hand. Das ist ja ein paradiesischer Zustand, würde ich mal sagen, auch für Sie, ne?
Ja, absolut.
2 Fragen dazu. Einmal, wenn Sie die Unternehmen, wie ist es, kommen die Unternehmen auf Sie zu und sagen, wir möchten gerne mitmachen oder suchen Sie gezielt Unternehmen aus, die in diese Mischung da gut reinpassen? Das wäre die eine Frage. Und dann haben Sie gesagt, Sie bauen auch gemeinsam einen Dorfplatz. Da stellt sich mir die Frage, wie wichtig ist es eigentlich, dass diese Gewerbegebiete auch coole Orte sind, dass man sich als Handwerker dort auch in einer Kantine oder Gemeinschaftsräume oder sportlich betätigen kann. Also, dass es nicht nur ein Ort ist, wo man morgens hinfährt, 8 Stunden da rumschuftet und dann wieder nach Hause fährt. Also, wie wichtig sind solche kleinen Orte, die auch in Gewerbegebiete gedacht werden sollen?
Ja, also Ihre erste Frage, ich muss sagen, beides oder unterschiedlich. In letzter Zeit war es sehr stark so, dass die Unternehmen auf uns zugekommen sind. Also wir hatten das natürlich auch ausgeschrieben, irgendwie auf den einschlägigen Plattformen und sowas. Und ich glaube aber, der wirkliche Schlüsselmoment war dieses, wir haben einen Ankermieter, der total aktiv ist, der ein großes Netzwerk hat und der sehr viele weitere Mieter mit reingeholt hat und wiederum auch einen reingeholt hat, der dann wiederum auch ein anderes und sehr großes Netzwerk hatte. Gleichzeitig kommen aber auch immer noch Unternehmer von uns zu, die einfach über uns erfahren oder die Ausschreibung freier Flächen einfach sehen und die aber aufgrund von einer Selbstselektion schon meistens sehr passend sind. Also es ist durchaus so, dass jetzt nicht Unternehmen anfragen, die so gar nicht in unser Konzept oder unsere Vision passen. Also wir haben bisher jetzt nicht selektiert und gesagt, du passt jetzt hier aber nicht rein, wollen wir auch gar nicht. Es ist auch eher so, dass wir, wenn da jemand Interesse hat, auch die Hoffnung haben, dass diese Person und dieses Unternehmen dann auch mit der Zeit vielleicht sich auch mehr in die Gemeinschaft einfügen kann oder vielleicht auch passender werden kann sozusagen. Wenn das jetzt natürlich ein Unternehmen mit einem Zweck ist, den wir gar nicht unterstützen wollen würden, aber sowas hatten wir bisher noch nicht. Also bisher war es wirklich so, es hat sich sehr organisch ergeben. Und ist es wichtig, dass solche Orte attraktiv sind? Ich würde sagen, für die sich jetzt bei uns angesiedelt haben, absolut zentral. Also sonst wären die auch nicht bei uns, weil ich würde fast sagen, alle, ich muss gerade überlegen, aber fast alle, die jetzt bei uns sind, hatten keinen sehr dringenden Flächenbedarf, dass sie gesagt haben, wir kommen gar nicht mehr woanders zurecht, sondern die hatten auch Flächenbedarf, aber die hatten auch meist andere Orte und haben gesagt, wir wollen aber gezielt dahin. Wir geben das auf, wo wir sind und wir finden das total super und wir wollen das unterstützen und wir wollen damit machen, weil wir sehen das Potenzial, dass das in Zukunft ein noch viel tollerer Ort wird und wir wollen mitgestalten. Und das ist schon ein ganz, ganz starker Anreiz, da zu sein, auf jeden Fall.
Ja, gut zu hören. Jetzt werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick auf das Wandelwerk in Köln.
Ja.
Das war ja so ein bisschen anders jetzt als das Marwerk. Da haben Sie viel mit Zwischennutzungen gearbeitet. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das aber auch schon wieder vorbei, ne? Oder hat sich weiterentwickelt?
Genau. Also
wie sieht's denn da jetzt aus?
Ja, Initiator des Wandelwerk Kölns war der Köln Leben und Gestalten e.V. Da war ich dann eben, also eine zivilgesellschaftliche Initiative, die gesagt hat, wir brauchen einen Ort in Köln. Und das war tatsächlich zu Lockdown-Zeiten, also 2020, der jetzt auch während Corona ermöglicht, dass man zusammenkommt, weil er vielleicht groß genug ist und weil er den Platz bietet, dass man trotzdem in den Austausch geht und Dinge vorantreibt. Und es braucht eben diesen produktiven Ort, der gleichzeitig aber auch Gemeinschaftsort ist, der Anlaufstelle ist. Und den haben wir dann in einem ehemaligen Autohaus initiiert, im sogenannten Liebequartier, das ist zwischen Ehrenfeld und Nippes, wenn man sich auskennt in Köln, super zentral und gleichzeitig so ein doch noch eine ja Fläche, also ein riesiges Gebiet, ehemaliges Gewerbegebiet, das sich gerade noch stark entwickelt. Also es ist ein ehemaliger Schlachthof gegenüber. Es war eben dieses leerstehende Autohaus, ganz viele Wohngebäude. Das ist tatsächlich auch eine Mischnutzung dort. Wohngebäude, die, wo klar war, die werden in Zukunft abgerissen, neu gebaut. Also ein Quartier wirklich unter großem Entwicklungsdruck auch. Und da haben wir in diesem Autohaus insgesamt 15 Monate Zwischennutzung gemacht und hatten eine große Kreativwerkstatt, hatten Büros vermietet an ganz viele verschiedene Vereine oder auch selbstständige GründerInnen. Wir hatten eine Speisepilzfarm im Keller, die sich dort gegründet hat und eben sehr experimentell angefangen hat. Die haben sich jetzt inzwischen weiterentwickelt in einem 800 Quadratmeter großen Keller mitten in Köln. Also auch viele Dinge, die daraus entstanden sind. Wir mussten dann Ende 2021 aus dem Autohaus raus, weil eben dort entwickelt werden sollte. Das ist auch sofort abgerissen worden, noch dann im Dezember 2021. Dann kam der Angriffskrieg auf die Ukraine und es wurde nie entwickelt. Also bis heute ist das Brachfläche dort. Soll in Zukunft wohl noch, ja, aktuell ist da noch nicht gebaut worden. Wir sind dann weitergezogen, circa 300 Meter weiter, in drei leerstehende Ladenlokale, die wir dann zu einem Quartierswohnzimmer, einem ja, Gemeinschaftsarbeitsort und einer Werkstatt entwickelt haben. Und dort ist der Verein jetzt weiter im Quartier aktiv, setzt sich auch stark dafür ein, dass im Quartier die brachliegenden Flächen eben auch im Sinne eines gemischten Quartiers, im Sinne eines lebendigen Quartiers entwickelt werden. Das sind natürlich Riesenräder, die da gedreht werden wollen. Und viele, viele Eigentümer, wenig Eigentum bei der Stadt, also sehr wenig Eigentum, eigentlich alles private Flächeneigentümer in diesem, insgesamt sind es, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber also es ist wirklich ein großes Quartier. Und genau, dort versuchen wir uns immer wieder, ich bin auch noch im Verein aktiv, jetzt nicht mehr im Vorstand, aber wir versuchen uns da immer wieder einzubringen, in Gespräche einzubringen, mit der Politik zu sprechen. Es gibt inzwischen räumliches Entwicklungskonzept, das auch viele Mischnutzungen vorsieht, aber genau, da gilt es weiter dran zu bleiben, um da wirklich hoffentlich ein Vorzeigebeispiel für Köln auch zu entwickeln in diesem Quartier.
Hört sich ein bisschen anstrengend an, finde ich, irgendwie da weiter voranzukommen.
Ja.
Aber es ist ja 21 war es vorbei, jetzt haben wir 26, das braucht wahrscheinlich auch seine Zeit, bis so ein Leuchtturmprojekt vielleicht auch mal ja als ein normales Projekt angesehen wird und wo man dann auch nicht mehr so viel Energie reinstecken muss, um wieder alles neu zu bewegen. Ne? Das
Absolut.
Thema hatte ich nämlich mit meinem anderen Gast, das ist der Professor Misselwitz vom Bauhaus Erde, diskutiert auch immer, dass da die Arbeit mit nachhaltigen Baustoffen, da geht es auch immer darum, es gibt immer diese Leuchtturmprojekte oder Best Practice und dann ja, dann kommt irgendwie lange Zeit nichts und die haben es alle schwer, alle innovativen Ideen haben es schwer, im Alltag so ausgerollt zu werden, so dass sich integrativ oder diese Themen auch mal ganz normal entwickeln. Ne? Immer braucht es viel Energie, braucht es viel Kommunikation und vieles muss zusammenkommen, damit man so einen Ort entwickeln kann. Und diese ganze Energie, die haben Sie jetzt, aber die gibt es nicht überall in Deutschland. Ne? Gut für Köln, würde ich mal sagen.
Ja, und trotzdem läuft man natürlich gegen viele Wände. Und da ist wirklich die Frage, schafft man es an einem Ort in Köln, in diesem Quartier, wirklich was voranzubringen? Ist das eher was dann in die Fläche geht? Oder wie damals unser ein bisschen auch Mentor Uwe Schneidewind, der ja auch ein großer Transformationsforscher ist, der hat mal gesagt, ja, oder ihr müsst ein Franchise machen und dass alle Autohäuser, die in Zukunft eher auch zunehmend leer stehen werden, also so diese Symbole der fossilen Stadt, der fossilen Energie, dass man die alle umnutzt in so Transformationsorte. Und da müsst ihr möglichst viele Leute aktivieren in verschiedenen Städten und sowas. Ist natürlich auch ein Modell, dass man da versucht, eben möglichst eine Übersprungswirkung auf andere Städte zu entfalten. Naja, genau, wir sind dran.
Ja, Transformation hört ja auch nicht auf, ne? Das ist ein dauernder Prozess.
Genau.
Okay. Wir als IBA entwickeln ja neue Quartiere. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein bisschen recherchiert haben. Wir sind ja eine städtische Projektentwicklungsgesellschaft, entwickeln große Quartiere in Hamburg und haben dadurch eine etwas andere Rolle. Wir selber können einfach gar nicht so aktiv in der Gestaltung von den Gewerbeflächen teilnehmen. Aber was glauben Sie denn, was könnten wir dann machen? Also was würden Sie uns denn empfehlen, um so ein Unternehmensnetzwerk aufzubauen?
Also da denke ich auch wirklich so dieses Thema eben Rahmensetzung und Moderation. Also die Möglichkeit bieten, dass eben, wir hatten das eben mit dem, es gibt noch Raum, der irgendwie mit ausgestaltbar ist. Also diese Möglichkeitsräume zu schaffen und zu erhalten und auch wirklich, ja, ermöglichen zu wollen. Also da gibt's ja auch manchmal dann diese Kompromisslösung, wo man denkt, na ja, weil da jetzt irgendwie eine ganz kleine Fläche noch, wo man noch befragt wird, was da jetzt entstehen soll, das ist irgendwie nicht wirklich ein Mitgestalten. Also da wirklich Mitgestaltung auch zu fördern und eben diese Orte der Zusammenkunft zu ermöglichen und zu moderieren. Also da ist es zum Beispiel auch so, bei uns im Gewerbegebiet, das macht jetzt die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn, die hat dann initiiert, dass es so Netzwerktreffen im Gewerbegebiet gibt, einmal im Quartal. Und die wurden dann nach und nach sich so ein bisschen angeeignet, auch von den verschiedenen Unternehmen, wo sie gesagt haben, okay, das ist wichtig, dass wir in Austausch gehen, aber wir übernehmen auch mal so ein bisschen hier die Themensetzung und wir wollen das eigentlich selber weiterführen. Aber es gab schon diese Initiierung durch die Wirtschaftsförderung, die gesagt hat, okay, kommt mal zusammen und hier wir, und heute ist es an dem Ort und es gibt auch ein bisschen was zu essen und zu trinken und es gibt irgendwie eine Anlaufstelle. Und solche Zusammenkünfte kann man ja eben auch initiieren. Das ist jetzt ganz niedrigschwellig, aber ich glaube schon, dass es allein diese Impulse benötigt, diese Anmoderation benötigt, um Netzwerke entstehen zu lassen.
Ja, wir haben natürlich auch eine Wirtschaftsförderung, die sich um diese Quartiere kümmern und wir versuchen das auch gemeinsam zu entwickeln. Ist jetzt auch kein Selbstgänger, aber wir sind ja auch nicht von heute auf morgen, wollen wir da Erfolge sehen, sondern bleiben da am Ball. Wir hatten vorhin eine Frage noch, wenn man Gewerbe entwickelt, muss man dann stärker von den verfügbaren Flächen ausdenken? Also, oder gibt es eine Mindestgröße, die vorhanden sein muss, damit Netzwerke entstehen? Also, was ist so eine gute Voraussetzung, damit diese Art von Unternehmensnetzwerken entstehen können? Sie sagten, Ihre Unternehmen sind jetzt nicht eigentlich dahergekommen, weil sie Flächennot hatten, sondern weil sie einfach Interesse an der Gestaltung des Ortes hatten und so eine Aufbruchstimmung gut fanden.
Ja, genau. Ich glaube, da werden wir wieder bei dem Thema Anziehungskraft des Ortes, ne? Also wo kommt man zusammen und will auch in den Austausch gehen? Dann jetzt von Flächenanzahl, ich glaube, da kann man wirklich auch gar nichts groß drüber sagen. Also klar, je größer ein Gewerbegebiet vielleicht auch ist, desto anonymer oder desto, ne, so, da ist es natürlich schwieriger, als wenn man auf einer kleinen Fläche sich Gewerbeflächen irgendwie teilt. Also dieser geteilte Ort macht natürlich viel, ermöglicht, dass man sich persönlich über den Weg läuft und sowas. Das ist natürlich sehr förderlich. Aber auch da wieder, es kommt extrem, glaube ich, auf die Akteure selber an und wieder auf das Thema, gibt's da Orte des Austauschs? Gibt es Orte, wo man seinen Kaffee gemeinsam trinkt oder so? Also wo läuft man sich über den Weg? Wo kommt es überhaupt zu diesem Austausch? Wo entstehen dann auch so informelle Netzwerke? Und bei formellen Netzwerken gibt es eben irgendein, ja, vielleicht würde man sagen, bei so Community oder bei so Coworking Space würde man ja sagen, gibt irgendwie einen Community Manager. Es hat letztens, hatten wir auch eine Veranstaltung bei uns im Mahrwerk und dann hat jemand gesagt, das ist ja total cool, ihr seid ja eigentlich ein Coworking Space für Handwerker. Und so kann man es vielleicht auch dann begreifen und das braucht eben auch ein sehr aktives Community Management.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, die Herausforderung, vor der wir stehen, sind, dass wir einfach leere Flächen haben. Da ist irgendwie nichts drumherum. keinen Bestand, keine Gewerbebetriebe rundherum im unmittelbaren Umfeld und auch das Wohngebiet, was direkt angrenzend entwickelt werden soll, ist auch noch nicht besiedelt. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung, als das bei Ihnen im Marburg oder auch in Köln der Fall war. Ne? Wir stehen wirklich auf einer grünen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, auf einer grünen Wiese. Aber auch spannend, aber auch kein Selbstgänger.
Absolut.
Und das am Stadtrand nochmal. Das ist jetzt auch nicht so mittendrin, wo man alles so netzwerken und co-worken und Kaffee trinken kann.
Ja, ja, okay. Ja, verstehe. Da braucht es wahrscheinlich wirklich wieder so ein Zugpferd, ne? Also irgendwie eine Firma oder zwei, drei, die da einerseits also auch sagen, wir gehen diesen ersten Schritt. Und wir finden das irgendwie cool, hier was aufzubauen und wir ziehen aber auch, wir haben Netzwerk, wir ziehen, die zu finden, das ist, glaube ich, echt eine Kernaufgabe.
Also das empfehlen Sie uns. Das ist Ihre Strategie, die Zugpferde der Handwerker zu finden und die nach Neugrabenfischbeck zu locken. Alles klar. Wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs. Noch eine Frage habe ich noch. Wenn Hamburg sich heute eine Idee aus Ihrer Arbeit oder auch aus einer anderen Stadt abschauen dürfte, welche Idee würden Sie uns Hamburgern empfehlen? Wir sind ja natürlich immer vorneweg, aber wir gucken auch immer gerne, was andere so machen. Was würden Sie uns empfehlen? Gibt es so eine Idee?
Genau, ich wollte gerade sagen, Hamburg hat natürlich schon viele tolle Projekte, tolle Orte, ist da schon in vielen Dingen Vorreiter. Insofern würde ich sagen, weiter den Fokus darauf, dass lebendige Produktionsorte entstehen können, die vielleicht auch gar nicht nur zentralisiert, ne, dass man sagt, das sind Gewerbehöfe oder das ist jetzt ein Gewerbegebiet, das man sich anschaut, sondern das war ja das, was ich ganz zu Anfang sagte, wenn ich durch eine Stadt laufe, dann finde ich es auch sehr spannend zu sehen, wo sind die kleinen produktiven Orte und sind die irgendwo auch auf Augenhöhe sichtbar, ne? Gibt es in Erdgeschossen, also statt irgendwelchen Parkhäusern, die man als erstes sieht, gibt es da irgendwie umgenutzte Orte, die Produktivität ausstrahlen, die Gemeinschaft ausstrahlen, die Gemeinschaft ermöglichen. Und da, wir hatten auch gesagt, Gewerbegebiete sind irgendwo dann schon, ne, Orte lokaler Resilienz. Und Resilienz definiert sich ja oft dadurch, dass dann doch auch wieder, ja, dass sie in der Stadt verstreut verankert ist und nicht nur an einem Ort irgendwie Resilienz dann vermeintlich geschaffen wird oder sowas. Also da wirklich für Hamburg wie eigentlich für alle Städte auch Thema Innenstädte, ne? Also was macht man wirklich mit den Innenstädten? Was macht man mit einzelnen Orten, die leer stehen? Und wie schafft man da Produktivorte, die Menschen anziehen, wo Menschen in den Austausch kommen, wo Gemeinschaft entsteht? Ich glaube, da wirklich einen wachen Blick drauf zu haben, ist total wichtig für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Ja, interessant. Das stellt uns natürlich auch wieder vor Herausforderungen. Wir entwickeln ja Quartiere neu.
Ja.
Also wir haben zwei große Neubaugebiete. Wir können jetzt nicht leerstehende Orte identifizieren und gucken, was könnte da an urbaner Produktion stattfinden, sondern wir denken, wir schaffen Nutzungsmischung, wir schaffen urbane Orte. Wir müssen uns das irgendwie ausdenken und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Orte auch entstehen. Das ist eigentlich diese große Herausforderung, die wir in Hamburg haben, also auch als städtische Projektentwicklungsgesellschaft. Aber ich habe viele Ideen von Ihnen mitgenommen und auch gute Ideen für unsere neuen Orte gehört, die wir natürlich noch im Team weiter mal besprechen werden. Ich danke Ihnen für dieses inspirierende Gespräch und sage auf Wiedersehen.
Ja, ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch und würde mich sehr dafür interessieren, was Sie dann in Zukunft vielleicht an Ideen dann nochmal neu in Ihre Projekte mit reinnehmen. Da bin ich sehr gespannt, das zu verfolgen.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg – Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.